Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, hallo. Seit vor 2 Jahren die MeToo-Bewegung begonnen hat, reißen die Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung nicht ab. Auch und gerade nicht in Medienhäusern. Ein weiteres Steinchen im System aus Machtmissbrauch und Übergriffigkeit, das nun die Medienlandschaft zum Wackeln bringt, scheint ein ehemaliger Moderator der Deutschen Welle zu sein. Yosri F. war als Star-Moderator zu dem internationalen Medienhaus gekommen, ist unter Journalisten im Ausland so etwas wie der arabischsprachige Günther Jauch und hatte sich international damit einen Namen gemacht, die Drahtzieher des Terroranschlags am 11. September interviewt zu haben, bevor die Welle ihn dann als prominenten Medienmann ins Haus holte. Nach Zeitrecherchen soll er dort während seiner Beschäftigung allerdings mehrere Mitarbeiterinnen sexuell belästigt und eine Kollegin sexuell missbraucht haben. Die Deutsche Welle selbst wollte sich auf Nachfrage heute dazu nicht äußern. Sprechen konnten wir indes mit dem Zeitjournalisten Mohammed Amjahid, der den Fall mit seinen Recherchen nun öffentlich gemacht hat. Vor der Sendung haben wir ihn auf dem Handy auf dem Weg zu einer seiner nächsten Recherchen erreicht und er hat uns zunächst geschildert, welche Vorwürfe seinen Recherchen nach gegen den Ex-Welle-Moderator konkret vorliegen.
Meinen Recherchen nach werden dem genannten Yosri F. verschiedene Formen von sexuellem Missbrauch vorgeworfen, darunter auch eine mutmaßliche Vergewaltigung. Es liegt der Berliner Polizei eine Anzeige vor und die Staatsanwaltschaft in Berlin ermittelt auch in der Sache.
Beim Lesen des Artikels drängt sich die Beobachtung auf, dass der Journalist gerade Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen ausgesucht hat und bedrängt haben soll. Stimmt dieser Eindruck?
Allgemein möchte ich gerne als Autor dazu sagen, dass es nicht um die Deutsche Welle hier im Vordergrund geht, auch nicht um diesen einen mutmaßlichen Täter, sondern um eine Struktur, die gut erkennbar in verschiedenen Institutionen zu beobachten ist, und zwar des Machtmissbrauchs. Und auch hier, wie Sie das herausgelesen haben, spielt die Struktur des Machtmissbrauchs von mächtigen Individuen die Hauptrolle. Und in dem Fall waren auch mehrere betroffene Frauen tatsächlich in sehr verletzbaren Situationen und so auch mehr oder weniger ausgeliefert, genau diesem Machtmissbrauch.
Sie sagen, Machtmissbrauch und tatsächlich ungleiche Machtverhältnisse sind ja oft konstituierend für Missbrauchssituationen, für sexuellen Missbrauch. Was waren das denn für schwierige Situationen, in denen sich die Betroffenen befunden haben? Vielleicht, um das nochmal so ein bisschen konkret zu machen, was das eigentlich heißt. Also in einem Fall war anscheinend jemand betroffen, sie hatte keine deutsche Staatsangehörigkeit. Sie soll unter dem Vorwand eines Bewerbungsgesprächs nach Deutschland gelockt und zu ihr nach Hause eingeladen worden sein. Das berichten Sie. Was gibt es da noch für schwierige Punkte in so einer Struktur, die dann für Machtmissbrauch ausgenutzt werden können? Was hat dort stattgefunden?
Da fällt mir zum Beispiel der sehr wichtige Punkt ein, dass viele Kolleginnen und Kollegen jetzt wiederum auch nicht nur bei der Deutschen Welle, auch in anderen Institutionen und in Medienunternehmen prekär beschäftigt sind. Also es macht einen Unterschied, ob man als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter immer mit der Angst leben muss, den Job zu verlieren, weil man vielleicht auch wirklich darauf angewiesen ist. Und das war hier auch ein wichtiger Punkt, dass viele betroffene Frauen prekären Verhältnissen beschäftigt waren oder beschäftigt sind. Dazu kommt natürlich auch die Situation, wie Sie das auch schon geschildert haben, mit der Aufenthaltsgenehmigung. Ohne die Beschäftigung beim Unternehmen gibt es keine Aufenthaltsgenehmigung, dann müssen die Leute wieder zurückgehen und so addieren sich quasi mehrere Punkte zu einer sehr unvorteilhaften Situation für in dem Fall sehr viele Frauen.
Welche Strukturen hat die Deutsche Welle nach diesen Vorwürfen denn versucht im Haus zu implementieren, um sexuelle Belästigung schneller ans Tageslicht zu bringen und dort auch die Bedingungen so zu verändern, dass es nicht mehr vorkommt?
Wie im Artikel beschrieben, hat die Deutsche Welle tatsächlich auch sehr viele Maßnahmen ergriffen. Wie diese Maßnahmen wirken, ist nochmal eine andere Frage. Aber da wurde zum Beispiel eine Informationskampagne gestartet. Die Intendanz ist von Abteilung zu Abteilung gegangen und hat eine Null-Toleranz-Politik erklärt, was sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch angeht. Es wurden Gutachterinnen eingeschaltet, was ja auch bei anderen Medienhäusern dann passiert ist, nachdem ähnliche Fälle bekannt geworden sind in den vergangenen Wochen, Monaten. Deswegen kann man glaube ich, gut beobachten, dass da auch ein Wandel im Gange ist, dass das Thema ernst genommen wird, weil es nicht nur einfach das Produkt belastet, dass man den Zuschauerinnen, den Leserinnen hier aus Medienunternehmenssicht präsentiert, sondern auch die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind wichtige, würde ich sagen, Zeichen, dass auch diese ganze MeToo-Debatte, die wir ja in den vergangenen Monaten auch in Deutschland geführt haben, dass die wirkt, dass die zeigt, dass da auch ein Umdenken in den vor allen Dingen Führungsetagen vielleicht langsam, aber immerhin da eingesetzt hat.
So sagt es auch die Geschäftsführung der Deutschen Welle. Trotzdem hat sie, so berichten sie es, Jorsi F., trotz dieser Vorwürfe der Vergewaltigung, als er dann gehen musste, noch eine Abschiedsparty geschmissen. Und Mitarbeitende der arabischen Abteilung haben sich auch danach noch in einem Beschwerdebrief an die Intendanz gewandt. Die Gesamtstimmung in der arabischen Redaktion sei autoritär geprägt von Demütigung und Einschüchterung. Ein Kollege hätte einer jungen Journalistin angedroht, ihr den Finger zu brechen. Meinen Sie denn, dass die Strukturen, die die Deutsche Welle eingezogen hat, funktionieren?
In einem ersten Schritt ist es für mich als Reporter erstmal wichtig, das alles zu beschreiben. Das haben Sie jetzt gut, glaube ich, zusammengefasst, was auch die aktuelle Debatte noch bei der Deutschen Welle, wie die aussieht. Die Beurteilung, ob das funktioniert und ob das auch genügt, was die Deutsche Welle macht, das überlasse ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Welle und auch der Führungsriege der Deutschen Welle. Weil ich habe natürlich monatelang recherchiert, habe mit sehr, sehr vielen Quellen gesprochen, interne Dokumente erhalten aus sehr vielen Quellen. Und sagen wir mal so, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind meines Wissens nach nicht zufrieden.
Sagt der Zeitjournalist Mohammed Amjahid. Seine vollständige Recherche dazu finden Sie in der aktuellen Zeit. Krisenhafte Verhältnisse also bei der Deutschen Welle und eine Krise der anderen Art, nämlich eine finanzielle, plagt wiederum nun schon seit einiger Zeit die kleinste Sendeanstalt im ARD-Verbund, nämlich Radio Bremen. Krise, Chance, haben die sich gedacht und im Gegenzug auf ein besonders innovatives Programm gesetzt. Mit Yvette Gerner bekommt der Sender nun heute eine neue Führung. Sie wird die neue Intendantin von Radio Bremen und ist damit die erste Frau an der Spitze des Senders. Welche Pläne und Vorhaben sie mitbringt und was in puncto Innovation künftig angeschoben wird, darüber spreche ich jetzt mit unserer Bremen-Korrespondentin Felicitas Böselager. Frau Böselager, lassen Sie uns erst einen Blick auf die neue Intendantin werfen. Wer ist sie und was hat sie mit Radio Bremen vor?
Yvette Gerner ist vom ZDF in Mainz hier nach Bremen gekommen. Sie ist 52 Jahre alt, Politikwissenschaftlerin. Sie hat beim ZDF volontiert und war dann nach vielen verschiedenen Stationen im ZDF zuletzt die Chefin vom Dienst in der ZDF-Chefredaktion. Ganz konkrete Pläne für Radio Bremen hat sie bisher noch nicht genannt, aber bei einem Interview mit Radio Bremen hat sie von zwei Herausforderungen für ihre Amtszeit gesprochen. Da sagt sie zum einen, dass Radio Bremen seine Stärke als regional verankerter Sender weiter ausbauen soll, denn Journalismus sei heute ein Dialog mit den Bürgern. Genau, und diesen Dialog will sie aufrechterhalten, beziehungsweise den will sie verstärken, und zwar sowohl direkt vor Ort als auch im Digitalen. Und das ist dann auch ihr zweites großes Thema, nämlich die Digitalisierung. Da will sie die Innovation von Radio Bremen weiter vorantreiben und dazu in den kommenden Wochen mit den verschiedenen Redaktionen sprechen. Zum Beispiel denkt sie über einen Online-Only-Content nach, aber wie gesagt, so ganz konkret sind die Pläne noch nicht. Auch weil sie, wie sie sagt, nicht jetzt erstmal alleine voranpreschen will.
Bei so einer vergleichsweise kleinen Anstalt wie Radio Bremen, gibt es da mehr Raum für Innovationen?
Also es ist schon so, dass das Budget von Radio Bremen vergleichsweise klein ist. Gleichzeitig sind aber auch die Dienstwege hier viel kürzer als bei den großen ARD-Anstalten. Und so gab es in den vergangenen Jahren schon Projekte aus Bremen, auf die man dann aus allen ARD-Anstalten geblickt hat. Also da ist zum Beispiel Bremen Next zu nennen. Das ist die Jugendwelle von Radio Bremen. Die gibt es seit 3 Jahren. Und die ist in dieser Zeit wirklich zu einer bemerkenswert starken Marke hier in Bremen und Bremerhaven geworden. Die Zahl der Hörerinnen und Hörer, die hat sich laut der Radiomedia-Analyse verdoppelt in dem vergangenen Nachfrage in der vergangenen Zeit. Und das Durchschnittsalter der Hörerinnen und Hörer von Bremen Next liegt bei 29,7 Jahren. Und das ist damit der jüngste Sender in der ganzen ARD-Familie. Das liegt zum einen an der Musikauswahl, das liegt an den vielen verschiedenen Ausspielwegen auch auf Social Media und auch daran, dass es den meisten Moderatorinnen und Moderatoren gelingt, ihre Hörerschaft in einer Sprache anzusprechen, die nicht so aufgesetzt jung klingt und nicht anbiedernd jung, sondern wirklich direkt nah an den Hörerinnen und Hörer ist. Und dann spielt Radio Bremen auch noch eine wichtige Rolle bei den Funkformaten von ARD und ZDF. Da sticht neben einigen anderen Formaten besonders das Y-Kollektiv hervor. Die machen Webreportagen, die bei ihrem jungen Publikum sehr beliebt sind und die im vergangenen Jahr sogar im Hauptprogramm der ARD liefen. Und um diese Produktionsfirma des Y-Kollektivs hat sich dann hier in Bremen auch eine kreative, sehr junge Medienszene gebildet. Etwas, was man von außen in Bremen vielleicht nicht erwarten würde.
Und welche Rolle spielt Radio Bremen im Sendegebiet Bremen und Bremerhaven?
Also ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Radio Bremen gewissermaßen zur DNA dieses Bundeslandes gehört. Die Bremerinnen und Bremer haben eine ganz große Identifikation mit ihrem Programm. Das zeigt sich auch in der letzten Media-Analyse. Da hat Radio Bremen mit allen seinen Radiosendern einen Marktanteil von über 50%. Dazu gehört natürlich auch, dass die Konkurrenz hier, abgesehen vom NDR, im Umland nicht so groß ist. Und was die regionale Berichterstattung und die Nachrichten angeht, da verlassen sich viele Bremerinnen und Bremer vor allem auf Buten und Binnen. Das ist das Regionalmagazin von Radio Bremen, und auf den Weserkurier. Das sind hier so die wesentlichen lokalen Größen in der Berichterstattung. Aber auch sonst ist Radio Bremen auch im Leben der Stadtgesellschaft sehr präsent. Also bei Festivals oder Kulturveranstaltungen zum Beispiel. Da wundert es einen dann eher, wenn man keinen Übertragungswagen von Radio Bremen vor der Tür stehen sieht. Also dieser Sender ist wirklich sehr eng verwoben mit dem Bundesland, was sicher auch daran liegt, dass hier sowieso alles ein bisschen kleiner ist und fast jeder jeden kennt.
Informationen und Einschätzungen von unserer Bremen-Korrespondentin Felicitas Böselager. Schlecht Wetter machen ist ja in Deutschland ein gängiges Sprichwort. Warum aber gerade Wettermoderator Jörg Kachelmann ein wahres Twitter-Gewitter höchster Erregung und fragwürdigster Art produziert, fragt sich unser Glossist Arno Orzesek und hat sich die Tweets seines Accounts mal genauer zur Brust genommen.
Zunächst eine traurige Nachricht. Vorgestern hat sich Jörg Kachelmann für einen Monat in den Urlaub verabschiedet, und zwar auch auf Twitter, wie er auf Twitter mitteilte. Deshalb gilt unser Beileid den 132.000 Followern des einzig wahren Wettergottes. Sie werden ja den lieben August lang auf Entzug sein, vergeblich schmachtend nach unfehlbaren Gewitterprognosen und nach den fiesen Tweets, die Kachelmann regelmäßig auf die depperte Medienwelt herabschleudert. So ähnlich wie einst Zeus, Blitz und Donner auf aufmüpfige Menschenkinder. Doch nutzen wir die Zeit bis zur Wiederkunft des Wettergottes, würdigen wir seine jüngsten Twitter-Ergüsse. Vorleistungen dazu hat die FAZ erbracht, wenn auch in bedenklicher, beleidigte Leberwurst-Pose. Die argusäugige FAZ-Autorin Andrea Diener hatte nur ein paar Stunden im Twitter-Leben des Wetterunternehmers Jörg Kachelmann beobachtet, das jedenfalls behauptete sie, und schon dabei Wortfunde noch und noch gemacht. Hier einige davon. Skrupulöse Journalistendarsteller, Extremsommermedioten, kollektive Bescheuerung in Medienhäusern, menschenverachtender Blödsinn, frei erfundener Schwachsinn, völliger Stuss und so weiter. Diener wollte Kachelmann daraus, wie gesagt, einen Strick drehen, hing dann aber quasi selber dran, weil zum Beispiel der FAZ-Leser Uwe Busenius gegen ihre Intention in der Kommentarspalte postete: Welchen Sprachreichtum doch die deutsche Sprache bietet, bitte mehr davon. Und hat Busenius nicht recht? Betrachten wir allein folgendes Kleinod. Vollpfosteneskes Narrativ vieler Medien und absichtliche Desinformation holbojesk-potsdämlicher Klimaprofessoren. Wobei, kurze Info, potsdämlich eine schmucke Verpaarung von dämlich und Potsdam ist, weil dort Kachelmanns meteorologischer Intimfeind arbeitet, der Klimaprofessor Stefan Ramstorff. Aber so oder so, liebe Kulturpessimisten und Verächter der sozialen Medien, geben Sie es ruhig zu. Was das rhetorische Vermögen angeht, vereint der Twitterer Kachelmann den Ingrimm des ruhmreichen Kotzbrockens Arthur Schopenhauer mit dem Detailwahnsinn des Buchstabenfexes Jean-Paul. Allein die clowneske Verwendung von esk. Kachelmann kennt neben Vollpfosten-esk und Holbojesk auch Porsche-esk, abgeleitet von Porsche, und Kleinschniepel-esk, abgeleitet von Kleiner Schniepel, was der heutige klickschlampeske Journalismus, den Kachelmann, naja, dann doch auch irgendwie holbojesk beklagt, seltsam finden mag. Aber wer weiß denn schon, ob es die Kachelmannschen Sprachinnovationen nicht eines Tages in den Duden schaffen. Sicher ist, das Sprachgenie Kachelmann leistet auf Twitter auch sachliche Aufklärungsarbeit. So erfährt man etwa, welche Faktoren Waldbrand auslösen. Als da sind rauchende Idioten, Blödparker mit heißen Katalysatoren, Brandstifter, Grilldeppen. Und genauso, was keinen Waldbrand auslöst. Glasscherben, Wassertropfen, geheime Waldbranderzeugungsweltalllinsen der Reptiloiden. Gerade das mit den Reptiloiden gehört beileibe nicht zur Allgemeinbildung. Manche Follower dürften kaum ahnen, dass es sich dabei um fiktive Wesen aus Science-Fiction und Fantasy handelt, wissen aber dank Kachelmann schon im Voraus, unsere Waldbrände lösen die, Gott sei Dank, nicht aus. Ja, man könnte sich fragen, warum der brillante Unterhalter Jörg Kachelmann immerzu twittert, als sei ihm ein Elefant über die Leber gelaufen. Die Antwort darauf steht in Zorn und Zeit, dem hellsichtigen Buch des Philosophen Peter Sloterdijk. Hauptthese: Der Zorn ist die eigentliche Triebfeder der Geschichte. Wir ergänzen, ganz sicher aber, die eigentliche Triebfeder des Jörg Kachelmann. Das muss jedoch nichts Schlimmes sein. Sloterdijk bedauert, dass wir Abendländer es verlernt haben, produktiv zornig zu sein. Augenscheinlich ist der Wettergott in diesem Punkt uns allen voraus und hat den produktiven Zorn neu erlernt. Denken wir drüber nach. Im Übrigen möchten wir uns Kachelmanns Wünschen anschließen. Genießen Sie die Stille. Ende des Monats geht's wieder los. Danke.
Eine Gratwanderung also zwischen Faszination und Irritation. Unser Glossist Arno Orzesek über den Twitter-Account des Ex-ARD-Wettermoderators Jörg Kachelmann. Für Irritation sorgen dieser Tage nicht nur Eskalationen bei Twitter. Auch die weltpolitische Lage insgesamt ist eher angespannt. Vor allem der Konflikt zwischen den USA und Iran sorgt international für so manche Sorgenfalte. Und im Iran selbst? Wie gut können sich Menschen in einem fundamental religiös geführten Regime über einen für die Führung derart gravierenden Konflikt überhaupt informieren? Ziemlich gut, dank Internet, wie unsere Korrespondentin Karin Senz berichtet.
Deutschland hat es gestern ganz nach oben geschafft auf vielen Nachrichtenseiten im Iran. Die Absage an eine US-geführte Mission in der Straße von Hormuz kommt ziemlich gut an. In den sozialen Medien macht gerade eine Karikatur einer grimmig dreinschauenden britischen Königin Elisabeth die Runde, gekleidet als Piratin mit einem Säbel in der Hand. Eine Anspielung auf die Beschlagnahmung des Supertankers Grace One mit iranischem Öl an Bord vor Gibraltar. Der Konflikt ist ein Top-Thema, vor allem nachdem es den Revolutionsgarden in der Straße von Hormuz gelungen war, den britischen Tanker Stena Impero zu entern und in einen iranischen Hafen zu eskortieren. Im Fernsehen wurde das Schiff wie eine Trophäe präsentiert. Die konservative Tageszeitung Kayhan kritisierte kürzlich auf ihrer Titelseite, die minimalen Abweichungen vom Atomdeal sind keine angemessene Antwort auf Europas Verstöße. Im Mai hatte der Iran ja angekündigt, schrittweise Verpflichtungen auszusetzen. Dieser Teheraner liest solche Schlagzeilen gerne. Wir sollten nicht unter Druck gesetzt werden. Und es geht auch nicht, dass andere machen können, was sie wollen. Und man sagt ihnen, ihr habt das Recht dazu. Wir müssen zurückschlagen und unsere Rechte verteidigen. Hamid, ein smarter junger Mann aus Teheran, fährt ein schickes Motorrad. Er hat sich gerade eine Ausgabe der reformnahen Zeitung Schach gekauft, beschwert sich aber über den Preis. Früher habe ich 1.000 oder 2.000 Roman für die Zeitung hier bezahlt, jetzt sind es 4.000. Ich kaufe mir alle zwei Tage eine. Sie ist besser als manch andere, hat zumindest ein bisschen Kritik drin, aber die Zeitungsleser sind schon weniger geworden. Hamid hat beruflich mit der EU zu tun, mehr will er aber dazu nicht verraten. Vom iranischen Staatsfernsehen hält er nichts. Ich schaue mir das nicht an. Seit 40 Jahren rufen sie da Tod den USA. Aber wo stehen wir jetzt? Die USA beherrschen immer noch die Welt und die EU arbeitet aus Angst vor den USA nicht mehr mit dem Iran zusammen. Darum verfolge ich Nachrichten im Netz oder über Satellitenfernsehen, wenn ich Zeit habe. Armin Montasari schreibt für eine reformnahe Zeitung. Er weiß ziemlich genau, welche rote Linie Journalisten nicht überschreiten dürfen. Im Iran waren die Atomgespräche ein Thema der nationalen Sicherheit. Und wenn es um nationale Sicherheit geht, wirkt sich das direkt auf die Berichterstattung darüber aus. Natürlich können Medien auch in anderen Ländern nicht die nationale Sicherheit gefährden, aber die Definition der nationalen Sicherheit ist anders. Iranische Journalisten, so klagt er, können ein Thema nicht einfach von verschiedenen Blickwinkeln aus beleuchten. Da müsse man unglaublich aufpassen, sonst lande man schnell im Gefängnis. Viele Iraner haben die zensierten Medien satt oder fühlen sich durch die vielen schlechten Nachrichten gestresst. Die einen haben deshalb ganz aufgehört, Zeitung zu lesen oder fernzuschauen. Andere weichen auf ausländische Medien aus, erklärt Armin Montaseri. Jeder findet da einen Weg und heutzutage gibt es viele Zugänge zu Nachrichten. Zum Beispiel hat man früher die persische BBC nur über Satellit empfangen. Aber heute kriegt man sie auch über ihre Webseite, über einen Telegram-Kanal oder über Instagram. Zwar hat die Regierung das Internet eingeschränkt, aber die meisten Iraner, die im Internet unterwegs sind, wissen, wie man die Barrieren umgeht. Auch Hamid, der smarte Motorradfahrer, schaut ab und zu bei der BBC rein, sieht aber auch deren Berichte kritisch. Manche Medien, soll ich jetzt die Namen nennen, also die BBC zum Beispiel, vertreten manchmal sehr unterschiedliche Positionen. Ich weiß nicht, für wen die hier sind. Ich glaube denen etwa so die Hälfte. Normalerweise recherchiere ich Nachrichten selber nochmal nach, ob sie wirklich stimmen. Hojad, ein Teheraner um die 50, arbeitet hart, um über die Runden zu kommen. Für ihn ist es wichtig zu wissen, was Stand der Dinge ist. Natürlich auch mit Blick auf die Krise mit den USA. Für ein möglichst objektives Bild investiert er doch einiges an Zeit, erzählt er. Ich sammle mir Informationen aus verschiedenen Quellen zusammen und analysiere sie. Und dann mache ich mir mein eigenes Bild darüber, was stimmt. Neulich hat eine iranische Zeitung getitelt: Das Dilemma mit Krieg und Frieden. Haben die Moderaten den Iran erfolgreich vor Krieg bewahrt oder haben sie versagt? Die Zeitung wurde vorübergehend geschlossen.
Korrespondentin Karin Senz über die restriktive Medienberichterstattung im Iran und wie die Bevölkerung sie umgeht, um sich zu informieren. Und vom Iran blicken wir nun zurück nach Deutschland, nämlich in unser Studio. Hier ist jetzt Andreas Stopp bei mir zu Gast. Wie jeden Donnerstag schauen wir schon einmal vorab auf unsere Sendung morgen, Medias Res im Dialog. Worum wird es gehen?
Na, ich möchte Sie gerne fragen, welche Informationen über einen mutmaßlichen Täter oder auch über ein Opfer Sie, meine Damen und Herren, in der medialen Berichterstattung erwarten. Interessiert Sie das Alter, Geschlecht, Konfession, Herkunftsland, Beruf, sozialer Status? Wir hatten ja in der letzten Woche, Medias Res hat berichtet diesen Vorfall in Frankfurt. Mhm. Und seither wird das also sehr kontrovers diskutiert. Die einen sagen, naja, man sollte diese Nennungen auf jeden Fall vornehmen. Die anderen sagen, nur bei begründetem öffentlichen Interesse. Was ist Ihre Meinung? Welche Informationen helfen Ihnen, den Nachrichtenwert adäquat einzuschätzen? Die Telefonnummer 0221 345 3451 ab sofort und morgen 15:35 Uhr.
Oder mailen Sie uns mediasres-dialog@deutschlandfunk.de ist die Adresse.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Ralf Enders, ich bin Redaktionsleiter des Dieburger Anzeigers. Unter der Überschrift Seilbahn für Pendler beschäftigen wir uns in der nächsten Ausgabe mit der Idee, eine Pendlerseilbahn vom Osten des Kreises Darmstadt-Dieburg in die Stadt Darmstadt zu installieren. Im Kampf gegen die Pendlerströme auf den Straßen sind Seilbahnen in den vergangenen Monaten ja vielerorts ins Gespräch gekommen. Ein Professor der Hochschule Darmstadt und seine Studierenden haben nun eine Planungsstudie für eine Seilbahn vom Raum Dieburg nach Darmstadt erstellt, als Alternative zur chronisch überlasteten Bundesstraße 26 zwischen Dieburg und Darmstadt. Schweben statt im Stau zu stehen, das ist natürlich eine verlockende Aussicht. Politiker in der Region sind begeistert von der Idee. Wir schauen mal, wie realistisch das Projekt ist.
Und das war's auch schon mit Medias Res für heute. Gleich folgt der Büchermarkt. Dort geht es dann um Herman Melville, der nicht nur über die Wall Street, sondern auch über den Meeresriesen Moby Dick geschrieben hat. Dazu dann gleich mehr im Büchermarkt mit Jan Drees. Am Mikrofon war für Sie bis hierhin Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben. Thank you.